Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echte Papas. Es freut mich sehr. Ich bin Florian, ich mache immer noch den Echte Papas Podcast und den mache ich zusammen mit...
Mit Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad, und gemeinsam sind wir die Echten Papas.
Papas.
Ja, wir ändern so langsam unser Intro, ist aber auch total in Ordnung. Trotzdem finde ich es total wichtig, dass wir uns immer noch vorstellen, weil es gibt ja immer wieder Neuhörer und Hörerinnen, oder?
Also, ja, herzlich willkommen Neuhörerinnen.
Ja, genau, schön, dass ihr da seid. Bleibt gerne etwas. Genau.
Genau, und heute haben wir nochmal ein ganz spezielles Thema. Also speziell, weil es ist kein typisches, klassisches wie windelt man oder wie bringe ich mein Kind zur Schule Thema, sondern es ist ein Thema, Marco, ich habe eine Frage mitgebracht, ein Thema, was uns in heute ist der, jetzt muss ich kurz gucken, welches Datum haben wir heute?
Hilf mir. Naja, egal, vielleicht hört uns jemand auch morgen oder übermorgen.
Ach so,
oder
gestern. Nee, du hast recht. Also, aber gut, es geht um die Bundestagswahl.
Genau, aber das Datum steht fest.
23. Februar. Ein Sonntag kann man erfahren. Mhm. Richtig, alle eintragen, es ist Bürgerpflicht, geht bitte wählen, wenn ihr eure Zukunft gestalten wollt. Deswegen meine Frage an dich, Marco, heute natürlich, klar, was wirst du am 23. Februar morgens zum Frühstück essen? Nein, war ein Scherz, was wirst du wählen?
Ich wollte gerade sagen, vielleicht esse ich Brokkoli oder Spinat. Oder vielleicht...
Das muss zum Tag passen. Das muss zum Tag passen.
Ja, also ich bin zum ersten Mal tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin eigentlich Stammwähler. Und jetzt bin ich aber total verunsichert.
Wahrscheinlich wie alle.
Ja, wie alle. Also insoweit, ich kann dir die Frage noch nicht beantworten. Ich muss da noch mal ein paar Nächte drüber schlafen. Hoffe aber, dass ich nicht erst am 23. Februar die Erleuchtung habe, sondern mich vorher schon entscheiden konnte. Da bin ich aber auch sicher.
Ja, ich denke aber auch, mach dir nicht so viel Druck, auch wenn du am 23. Dann erst deine Erleuchtung bekommst, ist das auch okay, solange du dann, wenn du das Kreuzchen setzt, das an die richtige Stelle für dich setzt. Genau. Glaube ich. Also insofern, aber wir wollen sowieso keine Wahlempfehlung abgeben, sondern wir wollen einfach für das Thema Familie und vor allen Dingen eben Väter sensibilisieren, denn das ist natürlich auch in der zukünftigen politischen Ausrichtung wichtig.
Genau, und du hast gerade gesagt, das richtige Kreuz. Wo ist das richtige Kreuz? Das werdet ihr vielleicht nach 45 Minuten erfahren, wenn unser Gesprächspartner so ein bisschen was zum Thema Väter, Politik und Wahlen gesagt hat. Und ich leite jetzt mal ganz schnell über zu unserem Gesprächspartner, damit diese Folge nicht so total lang wird.
Das der ist wartet der schon.
Politologe Dag Schölper, der Geschäftsführer vom Bundesforum Männer ist in Berlin, einem Interessenverband für junge Männer und Väter, und zwar ein politischer Interessenverband. Und der weiß natürlich, was die letzten 4 Jahre so in der Bundesregierung abgegangen ist und was passiert ist und was versäumt wurde. Und da kann uns auch einen kleinen Ausblick geben und auch die einzelnen Parteien einordnen hinsichtlich, ja, wer macht sich jetzt eigentlich wirklich für Väter stark und wer tut nur so?
Das ist die große Frage. Aber hier nochmal an dieser Stelle, bitte geht wählen und schaut euch die Wahlprogramme vorher an.
Genau. Und vorher hört ihr diesen Podcast. Werbung.
Dieser Moment, wenn die Kleinen abends aus der Badewanne kommen, ihr sie ins Handtuch wickelt und in den Arm nehmt, den kennt ihr bestimmt auch, oder? Da möchte man sie am liebsten gar nicht mehr loslassen. Doch spätestens im Bett wartet schon der nächste kuschelige Moment mit den Bettwäschesets und Laken der neuen IKEA-Kollektion Good Wear Ware. Die sind nämlich aus 100% organischer Baumwolle, super weich und in warmen, erdigen Farben erhältlich. In Kombination mit dem niedlichen Mobile fällt es nun wirklich nicht schwer, ins Land der Träume zu reisen. Wenn ihr mehr über die neue IKEA-Kollektion erfahren möchtet, schaut doch mal in die Shownotes. Dort findet ihr alle Infos.
Dann sage ich mal herzlich willkommen, Dag, bei den echten Papas. Schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen, Dag.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, gerade spannende Zeiten. Wir stehen kurz vor der Bundestagswahl und wir dachten, wir sprechen heute so ein bisschen über das, was die letzten 4 Jahre passiert ist, das, was vielleicht die nächsten 4 Jahre kommt, aber natürlich auch über dich und über deine Position. Du bist ja schon seit dem Jahr 2013 Geschäftsführer vom Bundesforum Männer, einem Interessenverband für junge Männer und Väter. Und ich kenne den, Flo kennt den, aber einige Hörer und Hörerinnen kennen das Bundesforum vielleicht noch nicht. Und für alle die, die bisher noch nichts von euch gehört haben. Deshalb die Frage zum Einstieg: Wie kam es zur Gründung und was sind denn die Aufgaben eures Verbandes eigentlich?
Ja, das Bundesforum Männer wurde als Verein 2010 gegründet. Wir sind ein Dachverband mit jetzt 40 Mitgliedsorganisationen. Ich betone es, Organisationen. Es ist also kein Einzelpersonenverband, sondern hier sind also eine Dachverbandslogik. Und wer ist da drin? Hier sind die Stimmen aus dem Feld der jungen Männer, Väterarbeit, der kritischen Männlichkeitsforschung, und der Gründungsvorsitzende sprach mal von den einsamen Helden der Männerbewegung versammelt. Also ja, um denjenigen aus diesem Feld, aus diesen Themen auf der bundespolitischen Ebene eine fachpolitische Stimme zu verleihen. Weil es war schon so, dass es hier und da im Osten und Westen und Norden und Süden vereinzelte Akteure gab. Und immer wenn irgendwer politisch mal was aus dem Feld, was haben eigentlich Männer dazu zu sagen, suchte, war es relativ umständlich für die bundespolitischen Verantwortungstragenden, da jemanden zu finden. Und da dachte man sich, man braucht irgendwie mal so eine Organisation, wie es das ja auf Seiten von Frauen mit dem Frauenrat schon seit vielen Jahrzehnten gab. Und dachte, das bräuchte es doch auch mal für Männer. Das war so die eine Richtung. Das andere war, dass die Menschen, die in dem Feld eben unterwegs waren, dachten, lasst uns doch das Rad nicht immer wieder neu erfinden, sondern uns zusammentun, dass wir ein fachliches Forum haben, wo wir uns vernetzen können, wo wir in den Austausch kommen, wo wir uns kennenlernen können und wo wir uns auch gemeinsam abstimmen, was es denn auf der politischen Agenda eigentlich braucht und dann auch dafür zu sorgen, dass es auf die politische Agenda kommt. So, also das heißt, diese zwei Ebenen, das Gegenüber für die Politik zu sein, aber auch die fachliche Vernetzung voranzubringen. Und das tun wir jetzt seit über 12 Jahren. Genau. 12 Jahre, mein Gott, die Zeit vergeht. 15 Jahre. Genau. Und was sind das so konkret? Wir haben beispielsweise online das Männerberatungsnetzangebot. Da finden Männer leicht Beratungsstellen, wenn sie Fragen haben. Nach Themen sortiert, von Vaterschaft bis Arbeitslosigkeit, kann man sich dort Unterstützung suchen. Das ist ein bisschen wie die gelben Seiten für Männerberatung. Und es ist auf der anderen Seite für diejenigen, die das anbieten, diese eher auf Männer fokussierten Beratungsangebote, dass die auch eine Plattform haben, um eben leichter an den Mann zu kommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein zweites, was wir gerade machen, ist eine kleine Kampagne Männer gegen Rechts. Da haben wir uns mit Kollegen zusammengeschlossen, um hier ein gemeinsames Signal zu machen. Solche Dinge tun wir und wir arbeiten mit den frauenpolitischen Organisationen zusammen, um gemeinsam Gleichstellungspolitik voranzubringen.
Aber eine wichtige Anlaufstelle im Grunde für alle Männer und Väter, für
genau,
jegliches
also,
Problem.
Genau, also als Dachverband sind wir jetzt nicht diejenigen, die selbst Beratung anbieten. Das ist manchmal verwirrend. Wenn jemand anruft, reden wir freundlich mit denen, versuchen gut weiterzuverweisen, aber das ist manchmal irritierend, weil die Annahme ist, wir würden unmittelbar Hilfe anbieten können. Das können wir so nicht. Wir haben keine Beratungseinrichtung hier selbst vor Ort, aber das ist auf der anderen Seite auch immer wieder gut und wichtig, um auch festzustellen, sind wir wirklich an den Themen dran, die Männer auch umtreiben, oder haben wir uns das hier nur am Schreibtisch ausgedacht? Von daher ist das auch gar nicht schlimm, sondern eher spannend und anregend häufig. Aber wie gesagt, wir setzen uns eher auf einer politischen, bisschen abstrakteren Ebene für Themen von jungen Männern und Vätern ein. Genau.
Das heißt, ihr seid im Grunde genommen, ihr habt eine höhere Flughöhe, sage ich mal, aus der Perspektive, ja, und koordiniert dann und sammelt Informationen, Stimmung.
Genau, also das Unmittelbarere machen die Mitgliedsorganisationen, die sind dann eben Träger von Männerberatungseinrichtungen oder der Väterarbeit oder sind wirklich im Feld mit Jungs unterwegs und machen die Jungenarbeit in den Jugendhilfeeinrichtungen oder den Schulen und so weiter. Da sind dann die Kollegen, die dann unmittelbar mit den Männern arbeiten oder den Vätern.
Das klingt nach einem sehr vielfältigen Gremium, was ihr bildet, und ihr kümmert euch beziehungsweise habt dann eben euer Ohr an den Männern im Allgemeinen als auch im Speziellen oder bei den Vätern im Speziellen, ne? Männer übergeordnet, Väter dann ist ja eigentlich
eine Teilgruppe,
ja, kann man so sagen. Was sind denn die besonderen Herausforderungen heute oder wovor stehen denn die Väter vor welchen besonderen Herausforderungen, mal abgesehen von allem. Also, ich wollte gerade mal ausholen, aber ich glaube, das fällt mir schwer, da jetzt Beispiele, weil da sind so viele Dinge,
Das, ich glaube, die Fragestellung war eigentlich ganz schön, weil du von den Männern zu den Vätern geleitet hast. Also wichtig ist schon, nicht alle Männer sind Väter. Also bei den Themen ist es schon sinnvoll, dass man diese Zielgruppe Väter in den Blick nimmt und hat, aber dann nicht denkt, damit ist alles für alle Männer erledigt. Aber jetzt will ich ja sozusagen auf Väter fokussieren bei der Frage. Ja, das ist ganz wichtig. Mit Vätern fängt es eben letztlich an. Also Kinder wachsen in Familien auf, da haben Väter in aller Regel eine wichtige Rolle drin. Und von daher ist es wichtig, sie in den Blick zu nehmen. Klar ist auch, dass Väter Männer sind. Von daher ist die Frage von Männlichkeit und Vaterschaft wichtig, wirklich gut in den Blick zu nehmen. Was sind heute herrschende Männerbilder? Was sind damit verknüpft Anforderungen an Väter? Was macht das für die? Entsteht daraus Druck oder ist es eine Befreiung, dass sich da Dinge modernisieren und verändern? Entsteht dadurch Verunsicherung, die wieder zu Problemen führen und dergleichen mehr? Also das beschäftigt uns so ganz global gesagt. Sicher beschäftigt uns auch aktuell Transdiskurse, wo dann die Frage ist, okay, das war doch mal eine Frau und die ist Mutter geworden und jetzt identifiziert sie sich aber klar als Transmann und ist dann Vater oder nicht. Also das sind Fragen, die nicht ganz trivial sind. Das ist jetzt eine kleine Gruppe, um die es geht, aber die haben wir auch auf dem Schirm und sagen, das muss politisch auch gut gerahmt werden. Wir wollen hier eine diskriminierungsfreie Gesellschaft voranbringen und deswegen sind uns diese Fragen auch wichtig und willkommen und wollen damit konstruktiv umgehen. Ich bleibe noch kurz bei einem quasi benachbarten Feld von schwuler Vaterschaft, die uns auch total wichtig ist, weil sie es eben nicht so einfach herzustellen. Klar, wer aus einer Hetero-Beziehung kam und festgestellt hat nach einem späten Coming-out, eigentlich möchte ich doch lieber mit einem Mann leben und hat dann halt Kinder, dann ist es relativ einfach, aber bei denjenigen, die schwule Partnerschaft leben und gemeinsam ein Kind haben wollen, ist das halt noch ungleich komplexer. Von daher ist es super, dass wir Bewegungen sehen für lesbische Paare, dass das erleichtert und diskriminierungsfreier organisiert werden soll auf einer rechtlichen und politischen Ebene. Für schwule Männer ist das noch ein bisschen schwieriger, der Weg noch ein bisschen weiter. Die total komplizierte und ethisch auch herausfordernde Frage von Leihmutterschaft spielt dann ja unmittelbar mit rein. Von daher, da haben wir einiges zu tun und auf der Agenda und sind da dran. Aber euch vermute ich zumindest, hat jetzt primär die große Gruppe der Heteroväter interessiert und es ist auch bei uns der Schwerpunkt dessen, worum wir uns kümmern. Und da ist ganz klar, wie können eigentlich Väter von Anfang an wirklich aktive, wichtige Bezugspersonen für ihre Kinder sein und werden. Wir wissen, dass viele, viele Männer das selbstverständlich wollen und dann aber auf einen Alltag treffen, der das eben nicht so einfach lebbar macht, wie sie sich das vielleicht gedacht haben oder auch wovon sie schon ausgingen, dass das schwierig werden würde. Der Druck, Geld zu verdienen, ist nun mal da und muss irgendwie organisiert werden. Und die traditionellen Pfade, dass der Papa das Geld verdient und die Mama doch mehr zu Hause macht, wirken immer noch wie mit Magneten, zieht es einen immer wieder dort rein. Und die Väter und die Mütter stehen häufig etwas ratlos davor und fragen sich, wie ist es eigentlich gekommen, dass wir jetzt nach 3 Jahren doch so ähnlich machen wie unsere Eltern, obwohl wir es eigentlich gar nicht so vorhatten. Und der Druck durch Arbeits- und Fachkräftemangel macht das Ganze nicht eben leichter. Aber sie merken eben auch, Einverdiener-Systeme funktionieren vielfach nicht. Man verdient nicht mehr genug, um sich die steigenden Mieten zu leisten. Und von daher ist da ein großer Druck auf dem Kessel. Und es macht eben deutlich, dass hier politisch auch agiert werden muss, um den Männern und den Vätern und den Familien insgesamt da zu helfen, das gut zu leben. Und von daher haben wir als Bundesforum da immer drauf gedrängt, dass hier auch Maßnahmen ergriffen werden, die es eben den Männern strukturell erleichtern, das zu leben, was sie eigentlich wollen. Hier geht es nicht um Umerziehung und um jetzt müssen es alle 50-50 machen, sondern es geht darum, dass diejenigen, die es eben auf Augenhöhe miteinander halten wollen als Mütter und Väter, dass denen das auch leichter gelingt und dass die Rahmenbedingungen so geschaffen sind. Und dazu gehören dann eben Sachen von Arbeitszeit, dass es eben normaler ist, dass 30 Stunden gearbeitet wird und nicht mehr davon ausgegangen wird, alle arbeiten 40 Stunden und mehr die Woche, weil das ist nun mal etwas schwer vereinbar mit Kitas, die Schließzeiten haben oder Schulen, wo ständig Lehrkräfte ausfallen und man dann eben irgendwie gucken muss, wie man die Kinder gut betreut bekommt. Und das sind die Herausforderungen, vor denen Väter heute auf jeden Fall stehen, um empathisch am Leben ihrer Kinder teilzuhaben. Von der ersten Kinderarztbetreuung bis zur bis zum Ausziehen.
Ja, also zusammengefasst kann man sagen, also das Großteil ist wirklich Vereinbarkeit, ne? Also so, wie passt das berufliche Leben zu dem privaten Leben dazu?
Absolut, also das ist die strukturell große Herausforderung. Ich glaube, auf einer individuellen Ebene gespürt ist schon auch so eine Spreizung aus, ich möchte wirklich gerne eng beim Kind sein, ich möchte trotzdem aber auf eine bestimmte Art und Weise an den gesellschaftlichen Dingen wie eben Erwerbstätigkeit, Kultur, Politik teilhaben, und das alles unter einen Hut zu bringen, ist halt wirklich herausfordernd. Und viele haben da schon so ein Gefühl, das geben immer wieder Interviews oder Studien auch deutlich auf den Tisch, heben es deutlich auf den Tisch, dass hieraus einfach Überforderungen, Stress, Unsicherheiten entstehen und dass sich viele damit wirklich auch alleingelassen fühlen. Sie müssen das irgendwie alleine hinkriegen. Es gibt da halt wenig Gegenüber, die da beim Sortieren helfen würden. Also das Normale eines Vätercoachings, ja, wie mache ich denn das jetzt eigentlich alles, ohne selbst total gestresst zu sein, ist ja wirklich nicht normal, dass man das finden würde. Oder wenn, dann eben gegen Geld.
Du hast gerade so schön gesagt, mit den Vätern fängt es an. Aber wenn ich dich da korrigieren darf, eigentlich fängt es ja nicht mit den Vätern an, sondern mit den Jungen, mit unseren Söhnen. Und ihr habt die Jungen, habt ihr ja auch im Namen. Ihr seid ja der Interessenverband für Jungen, Männer und Väter. Und du hast schon im Vorgespräch gesagt, du möchtest, dass Jungs mit langen Haaren, bunten Klamotten und lackierten Nägeln genauso als normal wahrgenommen werden wie Auto- und Fußballbegeisterte Jungs. Haben wir da eigentlich ein Problem in unserer Gesellschaft?
Ja, ich glaube, da besteht weiterhin sogar ein riesiges Problem. Das ist jetzt auch nicht nur so eine gefühlte Wahrheit. Vor nicht allzu langer Zeit ist die Jugendstudie der Bundesregierung vorgelegt worden. Und da drin wurde schon auch sehr gut beschrieben, vielleicht ein bisschen akademisch. Ich kann es mal so annähernd zitieren. Einerseits haben wir objektive Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur und veränderte politische und rechtliche Rahmenbedingungen, die zu neuen Normalitäten im Leben junger Menschen und ihrer Familien geführt haben. So. Und gleichzeitig gibt es so eine Normalisierung von Vielfalt und Diversität bei den jungen Leuten, das völlig normal finden. Und auf der anderen Seite diejenigen, die aber sehr strikt festhalten wollen an, ich sag mal, guten alten Bildern. Es war doch schon immer so, kurze Haare, blau, Fußball, Auto, das ist die Norm, und wer davon abweicht, ist irgendwie schwierig. Und das prallt ziemlich unvermittelt aufeinander, in den Schulen, sogar schon früher in den Kitas bisweilen, und im Leben der jungen Menschen. Und da haben Schulen, haben Kitas wirklich alle Hände voll zu tun, damit gut umzugehen. Also auch nicht diejenigen, die eben relativ strikte Vorstellungen haben, was so ein richtiger Junge zu machen hat, ernst zu nehmen, gut zu unterstützen, jetzt nicht zu bashen oder abzuwerten als blöd oder engstirnig oder so, sondern mit dem wirklich konstruktiv zu arbeiten und zu gucken, was sind eigentlich deren Bedarfe, worum geht's dabei eigentlich, wenn sie hier in so eine Konfrontation gehen auf diejenigen, die eben vielleicht bunte Nägel cooler finden als, weiß ich nicht, so ein Low-Cut-Haarfrisur oder sowas. Also ja, da bricht irgendwie was auseinander. Und wir wissen aus aktuellen Studien, dass dieses Gefühl von, dass es so schnell ein aggressives, bisschen zu gewalttätiges Aufeinanderprallen kommt, dass das irgendwie zunimmt. Und von daher glaube ich schon, dass das hier ein großes Problemfeld wirklich gibt, dass diese Gleichzeitigkeit, dass sich alte Bilder aufsprengen und viel mehr ausprobiert werden kann für eine immer größer werdende Gruppe, auch eben für andere eine Herausforderung darstellt. Und damit konstruktiv pädagogisch auch zu arbeiten, ich glaube, das ist ein großes Thema, und das muss auch politisch erkannt werden, weil aus diesen Erfahrungen, die die jungen Leute, die Kinder, die Jugendlichen da machen, erwächst dann ja auch das, wie später auf die Welt insgesamt geschaut werden. Daraus resultieren politische Einstellungen, verfestigen sich. Wir wissen von Tendenzen von größeren Gruppen von Jungs, die dann eben in autoritäre Muster abgleiten, und das, finde ich, muss einfach gut gesehen werden, dass es hier viel zu tun gibt. Und wir hatten es vorhin schon, bei den Vätern habe ich es gesagt, die queere Community, also die wirklich anders leben wollen als die Heteronorm, berichten eben alle durchgehend von Diskriminierung bis hin zu körperlicher Gewalt, und da haben wir einfach Themen. Und die lackierten Nägel sind ja kein Ausweis von queer oder schwul oder anderer sexuelle Orientierung, aber sie sind so ein bisschen sinnbildlich für etwas gegen den Strom bürstend, und von daher finde ich schon, haben wir da einen Problemanzeiger, ja.
Finde ich ganz spannend. Wichtig, vor allen Dingen, weil du sagst, dass wir da Themen haben und ich glaube, das sind echt schwerwiegende Themen. Von der Prägung her, ne? Also vieles ist ja, wir sprechen ja über Wegbereitung, ne? Von dem, was, wie wir mit den Jungen umgehen, mit unseren Kindern, unseren Söhnen, hin zu, wie werden sie genau so einen Ausdruck bringen? Welche Rolle spielt denn das Bildungssystem jetzt beispielsweise mal da drin, ne? Also wir haben ja, es gibt, die Prägung findet ja in verschiedenen, an verschiedenen Orten, in verschiedenen Institutionen statt, aber das Bildungssystem ist ja eigentlich gerade in den ersten Jahren, also ab 6 bis 18, das, was am prägendsten ist, oder?
Oder Kita, sagte Dack ja auch schon. Das hängt ja in der Kita auch schon.
Ja, an. Ja, okay. Ich weiß nicht, kann man Kita zum Bildungssystem?
Gucken wir in die Wahlprogramme. Die FDP will es ins Bildungsministerium ziehen, weil es eben die frühkindliche Bildungseinrichtung ist. Und das wird ja auch seit langem so gelabelt. Ja, es ist ein bisschen Wortklauberei. Die Pädagogik ist ja durchaus auch eine Form von Bildung, also genau, ich will ja auch gar nicht Wort glauben. Ich glaube, systematisch macht es Sinn, früh anzusetzen. Ich finde, frühkindliche Bildung ist eben richtig in dem Sinne. Gesellschaftskompetenz, Sozialkompetenz sind Dinge, die auch nicht angeboren sind, sondern die eben in diesem Austausch mit Menschen, unter Menschen, zwischen den Generationen auch gelernt werden müssen. Von daher finde ich auf so einer Ebene jetzt nicht kognitive Wissensvermittlungsbildung, sondern eher sozusagen in so ein Sichtbilden in die Gesellschaft hinein als Teil von und solidarischen Teil mit anderen Menschen zusammenleben, lernen. Das finde ich ist eben der große Auftrag und der fängt auf jeden Fall in der Kita an. Mal abgesehen davon, dass es da auch gut ist, Alphabetisierung gut hinzukriegen, neben dem guten Betreuen und dem wichtigen Spielen, was für Kinder ganz, ganz essentiell ist. Aber damit möchte ich kurz enger werden, also mit Blick auf meine eigenen beiden Söhne ist ein Thema sowas wie Lese-Rechtschreib-Schwäche oder Störung total wichtig und da sind Schulen sehr häufig überfordert. Wir wissen aber, dass irgendwie über 6 Millionen Menschen in Deutschland, also auch Erwachsene, eben schlecht literalisiert sind und dass das nicht gut im Griff ist. Und als mein Sohn an die Oberschule kam, sagte die Direktorin, vergessen wir mal die guten Noten auf den Zeugnissen, die ihr alle bekommen habt. Wir wissen, dass 3/4 aller unserer Kinder nicht richtig lesen und schreiben können. Und da dachte ich so, wow, wir reden hier von Siebtklässlern in Berlin, wo die Diagnose war, 3/4 können das nicht richtig. Und da hat Schule einen großen Auftrag. Und ich erinnere mich, derselbe Sohn hatte halt nie Bock auf Themen wie Auto, Fußball, Action, Dinosaurier, sondern hatte irgendwie andere Interessen. Und bei meiner Frage, gibt's nicht gute unterstützende Lesefibeln oder so, ja, mein alter Begriff, die so ein bisschen gendersensibel sind. Und dann kam halt genau das, was auch beim Suchen für Lesebücher für Jungs in großen Online-Händler-Stores zu finden ist. Ja, ist genau das. Also Dinosaurier, Drachenhülle, Fußball, Action, Baumhaus ist noch so ein bisschen vielleicht nicht ganz so eindeutig. Und dann geht's mit Polizei weiter. So, das sind so die Top 6. Und das macht halt gleich deutlich, wie hier so stereotype Bilder übergeholfen werden, obwohl es ja eigentlich darum geht, Sprachkompetenz zu erlernen. Und da stehen einfach Schulen vor riesigen Herausforderungen, gutes Material überhaupt zu haben, die einerseits auf Interessen und Neigungen gut eingehen. Weil ich will es jetzt auch gar nicht verdammen. Also wenn ein Kind totales Feuerwehr-Nerd ist, dann ist es vielleicht auch richtig großartig mit Schlauchturm oder Feuerwehrhelm das Lesen und Schreiben zu lernen, ja, zusammengesetzte Nomen entschlüsseln zu können, ist dann halt super, wenn es mit den eigenen Themen assoziiert ist, aber eben nicht, du bist ein Junge, du musst jetzt hier ein Fußball-Action-Buch haben, auch wenn das Kind so mit Fußball so null am Hut hat. Also das führt dann eher zu Widerstand. Und das sind so auf einer ganz kleinen Ebene Themen, die deutlich werden, wo das Bildungssystem vor riesigen Herausforderungen steht.
Es ist also veraltet, wenn man so will.
Ja, ich habe den Eindruck, dass dieses Material, was vorhanden ist, eher bei der Erwachsenenebene, die mit den Kids arbeiten, ansetzt. Also denen eigentlich Sicherheit gibt, weil ja klar, junge Fußball oder junge Action, junge Dinosaurier, das ist bei denen, die so alt sind wie wir jetzt, irgendwie klar verankert und gibt Sicherheit. Die Kids selber sind ja meist gar nicht so fixiert oder schon so ganz klar ausgerichtet, wenn wir jetzt von 6-Jährigen reden oder 7-Jährigen, die sind da viel offener und lockerer und finden vieles interessant. Also ich wäre da ja eher für Materialien, die auch Dinos und Ballerinas und alles so in einem irgendwie anbieten, so dass man eben diese Vielfalt entdecken kann und dann guckt, was passt. Und dann ist es auch nicht schlimm, was über Feuerwehr oder irgendwas mal zu machen, wenn ich da jetzt beim Leseerwerb bin. So. Genau. Aber ich meine, Schulsystem hat dann wirklich richtig viel zu tun. Das Thema Toiletten, das Thema Digitalisierung. Also meine Kids erzählen davon, dass sie einzeln runter müssen, wenn die Kreide leer ist, weil da immer noch an Tafelkreiden geschrieben wird. Also das sind die Wege von dem, was man sich modern vorstellt und wo man sagt, Geschlechterbilder im digitalen Raum oder Jungs, bitte schickt keine Dickpics oder sowas. Da sind wir so meilenweit von weg, weil die dort immer noch vor einer grünen Tafel sitzen im Zweifel. Also da sind auch so die Anforderungen, Erwartungen und Realitäten sehr weit auseinander.
Das Bildungssystem können wir ja jetzt nicht von heute auf morgen ändern. Aber was in unseren in unserer Macht steht, ist natürlich das, was in unserer Familie abgeht. Und deshalb würde ich an diese Frage gerne noch die Frage anschließen, was können wir denn eigentlich in der Familie tun, um veraltete Rollenbilder nicht wieder zu reproduzieren? Mhm. Also abgesehen davon, dass man, das ist einem natürlich immer wieder bewusst, auch jetzt, wenn wir drüber sprechen, denkt man so, ja klar, aber wenn man sich dann vielleicht selbst beobachtet, also ich tappe auch immer wieder in diese verkrustete Rollenbilderfalle unbewusst.
Genau, also ich glaube, das unbewusst lassen sehenden Auges, das ist tatsächlich ein Problem. Also ich finde, mit einer gewissen Selbstironie da dran zu gehen und zu sagen, so okay, jetzt, weil ich selber Fußballfan bin, schleppe ich meinen Sohn mit ins Fußballstadion und merke gar nicht, dass denn das eigentlich total zuwider ist oder langweilt und der es nur mir zuliebe macht, dann kann man ja auch daraus was machen. Also so, ja, mir ist es aber wichtig und ich hätte dich gern dabei, dass du mal siehst, was mich begeistert hat, hat eine völlig andere Storytelling, als zu sagen, du bist ein Junge, du musst. Ja, also es ist ja oft nur ein kleiner Twist und da so ein bisschen mehr Bewusstsein für zu haben, dass meine Interessen, die ich vielleicht als völlig normal, ich bin doch ein Mann, ich finde das cool, du bist ein Junge, du müsstest es doch so. Also diese Logik ein Stück weit selbstkritisch aufzubrechen oder auch mal einer Mutter zu sagen, jetzt lass doch mal den Jungen den Abwasch machen. Ist jetzt vielleicht profan, vielleicht ist es auch fast irreal, aber ich erlebe es doch immer wieder, so dieses, die Küche ist mein Reich, so in so seltsamen Situationen, dass das Frauen immer noch auch mal sagen, wo ich so denke, oh Mensch, das haben jetzt deine Kinder gehört, willst du das wirklich? Also da selbst, ach, da ist ja auch ein bisschen Ironie drin, ja, so ein bisschen Spiel, aber es checken Kinder halt im Zweifel dann in der Situation nicht und kriegen da so ein komisches Bild vermittelt. Also da so Achtsamkeit, glaube ich, ist total wichtig. Und bei so Erstlesebüchern, bei denen ich ja gerade war, vielleicht einfach mal zweimal hingucken und nicht auf die Erstempfehlung bei Hugendubel einzugehen und zu sagen, ja, das ist hier gut für Jungs, sondern es sich einmal anzugucken und zu überlegen, Tyrannosaurus Rex, also mein, hat noch nie sich für Dinosaurier interessiert und dann halt was anderes zu nehmen. Also so ein bisschen dieses kompetente Nachdenken, damit fängt es auf jeden Fall an. Aber klar, auch politisch zu denken, es wird nicht davon auszugehen, es wird schon irgendwie, sondern auch sich ernsthaft damit beschäftigen, wo man dann vielleicht das Kreuz auf dem Wahlzettel macht, weil die Anbieter auf dem politischen Markt haben da durchaus unterschiedliche Konzepte und Vorstellungen. Und das macht da schon auch Sinn. Also da hat man ja auch durchaus eine Gestaltungsmacht. Und ich glaube, ich hatte es vorhin schon gesagt, das Thema Digitalisierung ist für Familien ja unumgänglich. Also die Rolle des Handys, was mache ich da eigentlich selbst? Was mache ich mit den Kids? Welche Apps habe ich? Was erlaube ich denen? Wie kompetent bin ich, wenn ich mitkriege, mein Sohn ist gerade total niedergeschlagen, weil der darf als einziger nicht you name it, irgendeins der ab 18 freigegebenen Online-Games zocken, ist aber erst 12 und ich finde, das ist jetzt echt noch nicht so richtig cool. Aber ich merke den Stress und das Bullying, was in der Schule stattfindet, nehme ich ernst und wahr und da aber auch wirklich auffangen, mit umzugehen und nicht unbedingt nachzugeben, verwöhnt zu sagen, ja, mach halt, ist nicht so schlimm letztlich, sondern im Zweifel auch dabei zu bleiben, aber zu erklären, das zuzumuten, also nicht in so eine Verwöhnungshaltung zu gehen. Und das ist manchmal wahnsinnig anstrengend. Und ich glaube, dass das für Väter gerade ein echtes Learning ist, da auch mal bei einer Linie zu bleiben, sich anzubieten als Reibungsfläche und dann nicht zu sagen, boah, es stresst mich jetzt gerade, dann mach doch einfach. Also ich spreche aus eigener Erfahrung, es ist so anstrengend im Nintendo Shopping Store nicht, dann zu sagen, ja, komm, mach so, ja. sondern auch auf die eigene Kreditkarte Acht zu geben und zu sagen, nee, wir hatten gesagt 5 Euro und jetzt sind deine Levelboxes aufgebraucht. Nee, gibt jetzt nicht noch irgendeinen Gutschein beim nächsten Einkauf für, ja, so, da auch ein bisschen konsequent zu bleiben. Und aber wie gesagt, das ist nicht halsstarrig, sondern im Aushandlungsprozess. Und ich glaube, da gibt es noch viel zu lernen, dass es eben nicht wieder in alte autoritäre Muster verfällt. Ich mache jetzt eine Ansage, ich bin gestresst, lass mich in Ruhe. Es war so anstrengend bei der Arbeit, ich will nichts damit zu tun haben, sondern sich da wirklich einzulassen und anzubieten. Das ist einfach eine große Herausforderung und ganz wichtig.
Jetzt haben wir vorhin über das Thema Vereinbarkeit gesprochen kurz. Also ich wechsle jetzt gerade mal so ein bisschen das Thema. Vereinbarkeit ist für euch ist für dich ein großes Thema, wo du dich stark machst. Wenn man jetzt mal den Gedanken weiterdreht, geht es auch um Pflege. Was wir, glaube ich, wenn man jetzt nicht direkt davon betroffen ist, weniger drüber nachdenkt. Aber es geht um die Pflege von Kindern mit Krankheiten und Behinderungen. Wo siehst du hier die Herausforderung oder den Handlungsbedarf? Gerade auch vor allem in der Zukunft.
Also ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Wir hatten in unserer Familie einen schweren Krankheitsfall, wo wir ein Jahr lang wirklich im Ausnahmezustand waren in der Begleitung unseres Kindes. Und da sind wir einfach an die Unzulänglichkeiten des Systems ständig angestoßen. Also Pflege ist halt sehr stark auf Altenpflege ausgerichtet und diese ganzen Angebote so auch für Familien, bei denen es um Kinder geht, die 1, 2, 3, 5 Jahre alt sind, das ist nicht immer einfach adaptierbar. Und da hatten wir großes Glück, dass wir hier in Berlin eine gute Infrastruktur durch die Klinik, um die es da ging, begleitet werden konnten. Sonst wären wir da echt aufgeschmissen gewesen. Und ich kann auch sagen, wir hatten das Glück und das Pech, dass wir gerade unser zweites Kind bekommen hatten und wir die Elternzeit nutzen konnten für die Begleitung der Therapie. Sonst hätten wir auch ein wahnsinniges Vereinbarkeitsthema gehabt. Und ich weiß aus der ganzen Arbeit mit den betroffenen Eltern, dass das ein Riesenthema ist. Wie kriegen wir das Geld ran? Weil gerade bei schwereren Behinderungsfragen braucht es technische Assistenzen, braucht es Umrüstung im Haus, der Umbau, weiß ich nicht, ein eigenes Zimmer oder ein neues Bett muss beschafft werden oder die Badewanneneinstieg. Also wir kennen es alles aus dem ganzen Pflegekontext. Das gilt ja dann auch für Kinder. Und das führt häufig zu so einem Teufelskreis. Einer geht das Geld verdienen, weil es systematisch einfacher ist, weil dieses ganze Assistenzsystem für die Kinder fehlt. Also da kommt halt keiner. Du kannst nicht ein 3-jähriges Kind mit einer schweren spastischen Beeinträchtigung einfach mal 5 Stunden in einer Einrichtung parken, ja, eine Tagesbetreuung, das funktioniert nicht. Da muss also die Bezugsperson, Mutter oder Vater da sein, sonst läuft das einfach nicht in dem Alter. Und das wird noch viel zu wenig gesehen systematisch, so dass es ganz viel über Krankentage geregelt wird und eben nicht über eine transparente Kommunikation. Mein Kind hat wieder, ich muss leider. Es gibt da verständnisvolle Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, aber es ist eben nicht systematisch geregelt, dass klar ist, okay, du hast das jetzt, vermutlich wird es 2, 3 Jahre gehen, dann reduzierst du jetzt für diese Zeit deine Arbeitszeit auf 30 Stunden, 25 Stunden, dann lässt sich das irgendwie gut managen. Das wird viel zu wenig gesehen. Und wir wissen, hier ist ganz, ganz stark, Mütter sind dann bei ihren Kindern und die Väter verdienen das Geld und sind auch noch stark involviert. Also die haben dann tatsächlich auch eine Doppelbelastung an der Stelle und das wird kaum gesehen. Diese ganzen Fragen von Vater-Kind-Kur-Angeboten haben diesen Fokus nicht auf diesem Bereich. Und so, also da sind ganz, ganz viele Leerstellen für diese verhältnismäßig kleine Gruppe in Relation zu einem Gesamtpflegevolumen, ja, aber sie ist eben nicht so selten. Wir reden hier doch von Hunderttausenden, die da betroffen sind durch chronische Allergien bis hin zu wirklich schweren körperlichen Beeinträchtigungen.
Ja, wir hatten vor ein paar Monaten eine Folge mit dem Daniel Bröckerhoff, der 2 Kinder mit Behinderung hat. Der, also und es ist auch Wahnsinn, diese Bürokratie, die dir sozusagen da gegenübersteht, bis man überhaupt Hilfe bekommt. Ne?
Also, genau. Ich würde noch ganz kurz auf die Schule nochmal gehen dabei. Das ist ja auch irgendwie verrückt. Die Kinder haben 75 Ferientage. Das macht für alle Eltern Stress, ja, mit 24 Tage Mindesturlaub, die das BGB vorgibt, oder 30 Tage, wenn man TVÖD angestellt ist. Selbstständige haben erst recht nochmal Trouble. Also wie kriege ich das hin? Ja, dann gibt es Schulbegleiter, die werden durchaus ermöglicht den Familien, aber der schulbegleitende Mensch ist dann halt in den Ferien nicht angestellt und so. Und was macht man dann in dieser Zeit? Also da sind so viele Lücken im System, die wirklich politisch angegangen werden müssen. Das kann man nicht diesem kleinen Markt, der es ist, letztlich sich selbst überlassen. Das wird einfach nicht aufgehen. Dafür sind auch die Bedarfe zu unterschiedlich. Da muss es eine gute Rahmenstruktur geben. Das ist absolut ein Väterthema, weil ich weiß von vielen Vätern, dass sie echt richtig gefrustet sind, dass sie in diesem Hamsterrad stecken, immer mehr irgendwie in Erwerbstätigkeit investieren zu müssen, weil es alles so teuer wird und gleichzeitig das Gefühl haben, ich lasse mein Kind und meine Partnerin, so ist ja in der Regel, alleine damit, und das stresst die ungemein und das ist einfach ungesund.
Okay, wir haben es Anfang des Gesprächs schon mal erwähnt, wir stehen ja kurz vor den Bundestagswahlen und ihr seid ja eine sehr politische Organisation. Deshalb würden wir ganz gerne mal von dir wissen, wie eigentlich dein Resümee der vergangenen 4 Regierungsjahre hinsichtlich eurer Zielgruppe, also Männer oder auch gerne Väter ist. Was hat sich für die Väter verändert und hat sich vielleicht was verbessert sogar? Wie siehst du das?
Ja, jetzt komme ich so ein bisschen in so eine trübe, depressive Grundhaltung. Also mit Blick auf den Koalitionsvertrag, da stand sowas, Elterngeld wird weiter ausgebaut, mehr Monate zur Verfügung, mehr Flexibilität. Das Gegenteil war, das wurde erstmal für die reichen, in Anführungszeichen, Eltern gekappt, sodass man sagt, na gut, sozialpolitisch brauchen es die vielleicht auch nicht unbedingt, wir müssen insgesamt ein bisschen sparen als Staat, also haben wir da ein bisschen mal oben gedeckelt. Also aber von Ausweitung keine Rede. Freistellung für Väter, die sogenannte Familienstartzeit, wurde angekündigt, wurde dran rumgearbeitet, kam nicht. Stärkung von Rahmenbedingungen, sodass auch nach Trennung und Scheidung eine hälftige Teilung von Kinderbetreuung leichter würde, Stichwort Wechselmodell, angekündigt, kam nicht. Väter mit geringem Einkommen oder die in Arbeitslosigkeit sind, haben vielleicht auf die Kindergrundsicherung gehofft, dass hier eine Absicherung ist und die ein bisschen rauskommen aus diesem Stress für die Kinder, auch immer die Arbeitslosengeldleistungen beantragen zu müssen, plus 37 anderen Anträgen, die da womöglich gestellt werden können. Ja, auch leider gescheitert. Die Lohnersatzleistung für die Pflege, wir hatten es gerade schon, die ja eben auch Kinder betreffen kann, war sicher für viele auch ein Hoffnungsschimmer zu sagen, das macht es mir leichter, meine Arbeitszeit zu reduzieren und mich damit einzubringen, dass wir es gemeinsam gut gewuppt kriegen. Oder auch meine Partnerin muss nicht voll aus dem Job aussteigen, sondern kann auf 15, 20 Stunden reduzieren und irgendwie kriegen wir es dann schon hin. Auch angekündigt, viel gearbeitet worden. Hat nicht geklappt. Also das ist schon
ziemlich deprimierend, was du da gerade aufzählst.
Also das ist so meine Grundstimmung gerade. Also ich weiß auch gar nicht, woran es letztlich so gescheitert ist, das alles auf den Ukraine-Russland-Krieg zu schieben oder als Nachwirkungen der Pandemie. Das erscheint mir irgendwie zu simpel. Da müssen irgendwie andere Kräfte am Wirken sein, die das offensichtlich nicht wollen, denen es schwerfällt, hier einen progressiven, familienfreundliche Entwicklung zu machen in diese Richtung, wo auch staatliche Rahmenbedingungen einfach geschaffen werden. So, also das heißt, viele Ideen waren da, die drei Koalitionsparteien in ihrer Unterschiedlichkeit haben bei mir die Hoffnung ausgelöst, die sind so unterschiedlich, die haben sich aber darauf verständigt, die wollen das. Also wenn die das nicht hinkriegen, wer soll es dann hinkriegen? Also Konservative, die von all dem sowieso nichts wissen wollen, werden es ja nicht machen, aber hier sind eigentlich so ein bunter Haufen zusammengekommen, die sich darauf verständigt haben. Es ist ihnen trotzdem nicht gelungen. Das macht mich so ein bisschen, ja, wirklich skeptisch, wie das damit weitergehen kann. Gerade wenn jetzt Akteure vielleicht rankommen, die klarer sagen, nein, es soll eher traditionell in einer arbeitsteiligen Form organisiert werden.
Okay, schade. Jetzt hast du natürlich mir die Frage vorausgenommen, gerade wenn es um die Familienstartzeit geht, die ja, wie du auch offiziert hast, die ja leider, obwohl sie im Wahlprogramm stand oder nicht nur Wahlprogramm, Koalitionsvertrag, sogar eine Stufe höher, dass sie nicht gekommen ist. Können wir damit rechnen? Ja, nein, vielleicht.
Ich kann natürlich da nur ein Stück weit orakeln, aber systematisch habe ich mal in die Wahlprogramme geschaut. Die beiden stärksten Parteien, Union mit 30%, AfD bei der Sonntagsfrage, die wollen es definitiv nicht. FDP und BSW haben es auch nicht gelistet, die wollen es auch nicht. Die auf Platz 3 rumrangelnden Parteien, SPD und Grüne, sind schwer dafür. Und die Linke, hier noch mit dem Angebot gelistet, sagen sogar 28 Tage Elternschutz. Also sie wollen sogar noch mehr als die 2 Wochen, die jetzt bei SPD und Grüns auf dem Papier stehen. Also das heißt, aber wie gesagt, selbst die, die es wollten und an der Regierung waren, haben es erstmal noch nicht hingekriegt. Also ich bin da ein bisschen pessimistisch und ich weiß aus den ganzen Debatten auch, dass die Arbeitgeberseite sagt, da nicht noch so ein verbindliches Ding, wir brauchen die Fachkräfte und wir sind da ja sehr engagiert und wollen die Eltern unterstützen, aber bitte in den Einzelabsprachen und individuell und nicht als Rechtsanspruch. Und weil wenn es im Mutterschutz verankert wurde, das war ja die Idee, dann wird das ja zu einer wirklich richtig kräftigen Muss-Bestimmung, ja, da kann man dann nicht dran vorbei, weil es geht hier um einen Gesundheitsschutzanspruch, den dann die Einzelnen hätten. Und das wollen halt viele nicht, die eher auf Flexibilität und eigene Lösungen setzen. Deswegen bin ich skeptisch, dass das kommt.
Aber das ist ja tatsächlich nicht nur deutschlandweit, es gibt ja eine EU-Vereinbarkeitsnorm, die das eigentlich bestimmt, genau, sage ich mal. Aber du meinst, da würden sich die Parteien schon irgendwie raus...
Ja, das ist ja ein bisschen kompliziert. Die Vereinbarkeitsrichtlinie ist ja verkoppelt zwischen sowas wie der Elterngeldlösung, wie wir sie haben, und eben dieser Freistellung. Und es gab halt viele Länder, in denen es gar nichts von beiden gab. Und da war sozusagen als Minimalanforderung dann halt diese, ich sage jetzt mal, 2 Wochen frei ab Geburt. Und dann wäre schon mal ganz gut. Das war halt für Deutschland ganz klug, dass sie damals so verhandelt haben, dass die geltende Elternzeitregelung das schon weitestgehend alles abdeckt, sodass daraus kein harter Rechtsanspruch auf zusätzlich diese 2 Wochen ableitbar ist. Da streiten die Juristen drum, ja, die Gewerkschaften haben da mal Juristen beauftragt, die sagen, doch, ihr müsst trotzdem. Andere sagen, also ne, 2 Juristen, 5 Meinungen, wir wissen das. Also das ist nicht so ganz glasklar, wie stark da der Verpflichtungsdruck ist, hier etwas zu tun. Und man könnte es natürlich auch innerhalb des Elterngeldes ein Stück weit regeln, dass man sagt, gut, diese ersten 2 Wochen, die sind im Rahmen dieser Elterngeldzeit nehmbar, und hier hat man dann eine stärkere Verpflichtungswirkung gegen Arbeitgeber. Also das ließe sich alles durchaus irgendwie machen, und vielleicht versteckt sich das auch hinter dem, was durchaus bei Union steht, dass hier die Elterngeld- und Elternzeit-Gesetzgebung reformiert werden soll, modernisiert werden soll, ob das da mit drinsteckt. Aber das ist Mutmaßung, das kann ich nicht genau sagen.
Also der Wermutstropfen für mich ist ja, dass am Ende des Tages die Elternzeit und oder sagen wir mal, doch, das Elterngeld, korrigiert mich, ist ja von der guten Dame Frau von der Leyen eingeführt worden. Zu damaliger Zeit. So, sie ist ja schon damals CDU gewesen. Also ohne jetzt da viel tiefer einzusteigen politisch, ich glaube, da kann man sich verlieren drin, aber meine Hoffnungsschimmer ist ja so ein bisschen, dass dort irgendwann mal wieder angeknüpft wird, um das Rad weiterzudrehen.
Gut, dann hoffen wir mal alle, oder? apropos hoffen und wünschen. Dag, was wäre denn dein größter Wunsch an die neue Bundesregierung, egal wie die Wahl jetzt ausgeht? Noch ist ja alles offen. Aber
Genau. Also ich glaube, jetzt erst recht. Das ist so mal die Grundaussage. Also gleichstellungsorientierte Männerpolitik, Gleichstellungspolitik, nicht so für sonnige Wohlfühlzeiten reserviert. Ja, wenn wir uns das leisten können und wenn alles sonst erstmal irgendwie rund läuft, dann können wir darüber nochmal nachdenken, gucken, was geht, dann können wir Elternzeit weitermachen oder so. Nee, gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, da einen Fokus drauf zu richten. Und im letzten Jahr haben wir eine Umfrage beauftragt, wie denn Männer eigentlich zu Gleichstellung stehen und zu Maßnahmen stehen. Und ganz klar ist, dass über 80% der Männer finden, Gleichstellung ist total wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das sagen die. Das sind jetzt deswegen nicht alles total die Speerspitze einer progressiven, aufbrechenden Bewegung oder sowas. Aber die sagen, das ist total wichtig. Und ich finde, dieses Signal zu hören, das zeigt ja, es ist nicht irgendwie für, naja, wenn wir auch noch irgendwie Luft und Lust haben, dann machen wir da ein bisschen was, sondern es ist den Menschen durchaus ein zentrales Thema. Sie wollen damit jetzt nicht jeden Tag behelligt werden und bequatscht werden. Also wir wissen schon, dass so Diskurse um Gleichstellungssprache und so viele, viele nervt. Aber das, was drinsteckt, wollen sie halt haben. Also das ist so ein bisschen so ein Dilemma dabei. Aber deswegen erst recht muss eine Politik sehr konstruktiv anpacken und die Dinge machen. Und dazu gehört auch die Erkenntnis, dass zwei Drittel der Männer eben finden, Gleichstellungspolitik befasse sich noch zu wenig mit ihren Themen, Anliegen, Bedürfnissen und adressiert das zu wenig dezidiert. Also so dieses hintenrum ist es auch für Väter und Männer von Nutzen, ist schön und gut, aber sie erwarten eigentlich, dass man auch mal Themen identifiziert, wie so eine Väterfreistellung. Da sagen halt viele Männer, das müsste auch so genannt werden. Was nicht heißt, dass sie nicht auch sagen, ja klar, also in lesbischen Partnerschaften soll auch die Partnerin davon profitieren. Aber könnt ihr es nicht mal so klar benennen, dass ich auch mich adressiert fühle und dass ich als Mann, als Vater gemeint bin von der Maßnahme und das nicht sozusagen verschwindet hinter einem alle inkludierenden Begriff da. Das prallt so aufeinander. Wir wissen andere, die sagen, nee, diese ganze binäre Kram, Männer, Frauen, Väter, Väter, Mütter werden so gegeneinander gestellt und so abgegrenzt. Das ist uns zu hart. Da haben wir also auch so ein bisschen, ich sage mal, einen kulturellen Clash, was die Erwartungen angeht. Aber die von der Mehrheit her betrachtet, wollen halt viele Männer einfach, dass es mal klar adressiert wird und gesagt wird, was das auch für sie bringen würde. Und deswegen finde ich, die Politik muss da jetzt anpacken und wirklich rangehen und auch mal Maßnahmen benennen und nicht alles auf die großen Themen, die den Menschen natürlich wirklich unter den Nägel bringen, wie Frieden oder Arbeitsplatzsicherheit und genug Einkommen, völlig klar. Aber das ist ja auch total eng verkoppelt, wie wir gerade gesagt haben. Also wenn wir ein Pflegedilemma haben angesichts der demografischen Entwicklung, dann wollen die Männer wissen, wie kriege ich Geld verdienen und Oma pflegen unter einen Hut. Bitte erkläre es mir mal jemand politisch. Und das muss halt geschehen und das darf nicht immer weggewischt werden. Und ich glaube, das ist mein Wunsch an die nächste Bundesregierung, egal welcher Couleur, und auch meine Erwartung, weil das ist sonst demokratiegefährdend, wenn das nicht getan wird, Männer als Akteure von Gleichstellungspolitik und die Themen von Familie, Gleichstellung, Vereinbarkeit, Gendergesundheit und so weiter wirklich auch zu deklinieren und klar zu benennen. Hm.
Wenn ich es richtig interpretiert habe gerade, dann beobachtet ihr die Wahlprogramme, ne? Also es tudeln ja jetzt so langsam die finalen Versionen ein, weil es sind ja noch nicht alle Parteitage durch, kommen ja noch Grüne, CDU, kommt ja alles noch. Jetzt haben wir bei der CDU für Familien- und Bildungspolitik ungefähr 5,8% Raum im Wahlprogramm insgesamt so und bei der FDP sind es sogar 10,8%. Mag man gar nicht glauben. Hat das Aussagekraft, wenn da mehr Platz eingenommen wird, oder sind das viel mehr leere Versprechungen, Phrasen? Nee, wir müssen da was schreiben. Führ das mal noch ein bisschen länger aus. Mach mal noch mal einen längeren Satz draus, damit das wirkt. Jetzt würden wir viel mehr machen für die.
Ich würde es jetzt nicht ganz so.
Ja, es ist überspitzt, natürlich, klar.
Ich würde es nicht ganz so spöttelnd machen, aber ein bisschen eine Zufälligkeit, wenn man jetzt Worte zählt, um Prozentanteil zu machen, steckt natürlich drin. Ich habe als in Vorbereitung schon auch nochmal ChatGPT, weil ich alle Programme nicht in Tiefe durchackern konnte, vor allem weil sie, wie du schon sagtest, ja zum Teil noch vorläufig sind, habe das dann mal durchzählen lassen. Und da merkt man ja schon, dass allein der Umfang insgesamt der vorliegenden Wahlprogramme sehr unterschiedlich ist, also von 40 bis 80 Seiten. Wenn man dann sagt, wir wollen jetzt aber mal was zu Familie sagen und die FDP hat ein eher kürzeres Programm, dann wird es halt schnell überproportional, ja, im Vergleich.
Ja, okay, das muss man dazu sagen. Da hast du vollkommen
mitdenken.
Recht.
Ja. Und trotzdem, die FDP ist jetzt nicht die Partei, wo man als erstes an Familienpolitik denken würde, ja, sondern da ist halt Wirtschaftskompetenz oder Finanzkompetenz oder sowas so assoziativ mit verkoppelt. Und von daher macht es, glaube ich, Sinn zu sagen, wir wollen uns hier profilieren in diesem Bereich und wir wollen den Menschen, die uns wählen, eben neben Steuern senken und Freiheitsgrad und Chancengleichheit, das sind ja so die großen Stichworte, eben auch klar machen, wir haben dabei ein Familienbild. Und das ist nicht so ganz selbsterklärend und deswegen nehmen sie sich da ein bisschen mehr Raum, um das auszubuchstabieren. So würde ich es jetzt erstmal, ich bin ja Politologe, an der Stelle interpretieren. Und gleichwohl finde ich das schon auch aussagekräftig, dass eine CDU, der man ja auf der anderen Seite unterstellt, dass ihnen das traditionelle Familienbild sehr wichtig wäre, im Verhältnis relativ wenige Worte dazu findet, schon auch interessant. Aber ich habe reingeschaut, da sind eben klare Rückbezüge auf die gute alte Ehe. Wir wissen alle, was gemeint ist, müssen wir nicht viel sagen. Also ich spitze jetzt auch zu, aber das ist relativ einfach natürlich. Also wir sagen, ne, das Ehegattensplitting hat seine Berechtigung, das wollen wir ein bisschen modernisieren, aber das soll bleiben. Wenn die Dinge konservativ bleiben sollen, muss man sie ja nicht groß erklären. So, deswegen ist da, ist es relativ nachvollziehbar. Und sie haben jetzt die große Mühe gehabt, wir wollen die Finanzexperten und die Wirtschaftsexperten sein. Und das hat jetzt einfach Raum eingenommen im Entwurf des Programms. Deswegen finde ich das relativ nachvollziehbar. So, ich habe trotzdem auch nochmal bei den anderen geschaut, was ist denn da so? Und da stelle ich so fest, dass jetzt SPD und Grüne und auch die Linke sich relativ viel Platz dafür nehmen zu erklären, wie wollen sie das Zusammenleben von Familien und auch überhaupt gesellschaftspolitisch. Das ist dort ein bisschen ausgeprägter und bei anderen ist das insgesamt eher ein bisschen weniger, aber die gehen dann eben mehr auf Sicherheit, Außenpolitik, Grenzsicherung, ja, die Migrationsfrage und so weiter ein, was irgendwie vom politischen Bild irgendwie auch stimmig ist, was man da erwarten kann.
Kommen wir noch einmal ganz kurz zurück zur FDP. Die haben wir ja gerade schon mal.
Die nimmt aber ganz schön viel Raum ein heute.
Die nimmt dafür, dass es so eine kleine Partei ist, ja, aber kann sich ja wieder ändern. Also Christian Lindner wird ja demnächst auch zum ersten Mal Vater. Wir freuen uns schon. Und kürzlich hat er in diesem Zusammenhang ja gesagt, dass Elternzeit in seinem Job leider nicht vorgesehen ist. Was ja auch stimmt. Aber ich frage mich, müssten Politiker nicht eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen? Müsste es da nicht eine Klausel geben, die das aufhebt?
Also ja, tatsächlich hat es mich umgehauen, als ich das in dieser Klarheit und Eindeutigkeit, also da war ja nicht mal ein Rumgeeier und zu sagen, mal schauen, das ist wirklich herausfordernd oder so. Also ne, das, Politiker können ja sehr gut um den heißen Brei reden und so ein Image fabrizieren, dass so jeder reindeuten kann, was ihm gefällt. Also der totale Arbeitsfreak, der sagt, naja, Kinder sind Sache von Frauen, lass mich damit in Ruhe, kann das da reinlesen und die anderen sagen, ach, das ist aber ein moderner Vater, toll. Also das würde der ja können, davon gehe ich aus. Und er hat ja glasklar gesagt, not my business, wenn ich in dieser verantwortungsvollen Position bin. Ich weiß gar nicht, welche er da meinte, ob noch Minister oder Parteivorsitzender oder was auch immer. Jedenfalls fand ich das wirklich richtig katastrophal, dass er das in dieser Position, die er einnimmt und wofür er steht, das in dieser Klarheit so sagt, weil es ist ja das wie so ein Freibrief an alle, ich sage jetzt mal so Manager, Verantwortungstragende, sondern also ja klar, Vater werden, das schaffe ich schon irgendwie, aber dann diese Väterlichkeit leben, das ist erstmal nicht mein Job.
Und ich ja, oder find, 2 Monate einfach in Elternzeit gehen, ne?
Erst, genau.
Ich meine 2 Monate.
Genau, ja, ist nicht vorgesehen, mache ich deswegen nicht. Ist nicht vorgesehen, ist ja eh schon so eine Verschiebeantwort, weil jeder kann es selber, auch ohne rechtliche Rahmenbedingungen. Er könnte ja sagen, ja, was interessiert mich die Elternzeit? Ich gehe erstmal ein halbes Jahr raus aus dem ganzen Betrieb und organisiere mir das. Und ich habe da Vertreter und da sind gute Leute, die können das auch und die können mich ja auch mal anrufen. Oder ich mache das in Teilzeit, nehme Elterngeld Plus in Anspruch oder sowas. Ja, da gäbe es genau, ja Möglichkeiten und Wege. So. Also das, da wären ja alles Mögliche drin. Aber wie gesagt, die Aussage war ja eine ganz andere. Ja, also der verantwortliche Führungskraft-Typus, der hat sich da voll zu engagieren und nicht am Wickeltisch rumzulungern. Das ist so. Und das finde ich ist eine wirklich haarige Botschaft und konterkariert eigentlich alles das, was die FDP auch in den letzten Jahren an väterfreundlicher Politik in ihre Programmatik geschrieben hat und wofür sie immer laut gewesen ist, auf ihren Familienrechtskonferenzen eine sehr starke Pro-Väter-Haltung, ich sage jetzt mal vorsichtig, proklamiert hat, ja, so, und das passt da überhaupt nicht zu.
Interessierte Perspektive. Danke für die Einschätzung, Dank.
Sehr gerne.
Jetzt könnten wir angesichts dieses doch brisanten und sehr aktuellen Themas ja noch viel länger reden, würde dann aber wahrscheinlich die Zeit sprengen, leider. Marco, hast du noch eine letzte Frage?
Nee, du kannst gerne.
Dann würde ich unsere letzte Frage stellen, die unsere Hörerinnen ja alle irgendwie, glaube ich, schon mal gehört haben. Denn wir haben, Dag, wir haben eine Papa-Playlist auf Spotify und wollen Musik hinzufügen und würden uns über deinen Wunsch freuen. Und ich bin gespannt, welche Musik man beim Lesen eines Wahlprogramms beispielsweise hören könnte. Ist es eher so Hardcore-Metal oder ist es eher Volksmusik? Ich hoffe nicht das Zweite, aber ich bin gespannt.
Beim Lesen des Wahlprogramms, also ja, okay, es gibt jetzt ja zwei Strategien. Soll mich das davon ablenken, dann wäre vielleicht so ein sehr, sehr fulminanter Sound einer Hardcore-Band sogar gut. Will ich das konzentriert lesen, dann vielleicht irgend so eine seichte Fahrstuhlmusik. Gut, aber zum Thema passend fand ich oder finde ich nicht nur, weil es jetzt ein Jubiläum ist. Also Rio Reiser wäre 75 Jahre geworden.
Ah, und
hat 1972 Wir müssen hier raus geschrieben. Und da geht es ja sehr stark um das Bild zwischen ihm und seinem Vater und wie eng die Dreiraumwohnung geworden ist und dass man hier raus muss und dass der Ausweg die Kneipe ist. Und ich will nicht so werden, wie mein Alter ist. Als eine Zeile da drin finde ich immer noch catchy, also der Generationenkonflikt. Und musikalisch finde ich das immer noch total schön, also so dieses, hat auch so ein bisschen schon in den 70ern Dinge aus den USA aufgegriffen, hat so einen leichten Funky-Touch, ist aber so Früh-Punk-Element, also ich finde es auch musikalisch sehr spannend und von daher würde ich mir Tonsteine Scherben, Wir müssen hier raus, wünschen.
Okay, super. Ich habe gerade gedacht, so jetzt sagt da König von Deutschland. Ich würdest du jetzt sagen, das würde auch gut passen.
Das wäre jetzt zur vorletzten Frage durchaus naheliegend gewesen. Noch zugespitzter alles Lüge, aber nein. Ich finde hier zum Väter-Podcast, wir müssen hier raus, besser.
Gut, also dieses Lied kommt auf die Spotify-Playlist der echten Papas, die ihr abonnieren könnt. Jetzt kommt ein bisschen Werbung in eigener Sache, die ihr abonnieren könnt, genauso wie unseren Podcast natürlich. Abonnieren, bewerten mit mindestens 5 Sternen, anhören, weitersagen, empfehlen. Und wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr uns natürlich auch schreiben zu dieser Folge oder eine allgemeine Frage. Und an wohin die E-Mail geht, weiß natürlich der Flo mit der Adresse.
Genau, das geht immer noch an podcast@echtepapas.de. Da kommt in letzter Zeit sehr viel rein. Ich freue mich, vielen Dank. Sehr gerne weitermachen.
Stimmt. Viele, viele gute Anregungen. Gut, und wo wir gerade bei der Werbung sind, Doug, wir haben es ja anfangs schon erwähnt, Bundesforum Männer findet man tatsächlich, wenn man es einmal googelt, landet man sofort auf der Seite. Du hast auch schon gesagt, auf Instagram seid ihr gerade sehr aktiv mit Männer gegen Rechts. Ja, auch eine total coole Aktion. Gibt's noch irgendwas in den nächsten Wochen und Monaten, wo du unsere Hörer und Hörerinnen gerne nochmal aufmerksam machen würdest?
Also unbedingt, ich habe es auch vorhin gesagt, männerberatungsnetz.de. Also wenn man mal irgendwie eine Frage, eine Krise, ein Problem oder jemanden kennt, der vielleicht Hilfe gut gebrauchen könnte, da kann man sich aufschlauen, wo es Anlaufstellen gibt.
Sehr schön.
Cool. Dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ach, eine letzte Frage habe ich noch. Was wählst du eigentlich?
Das sage ich nicht, weiß ich aber nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß es noch nicht so ganz genau. Das ist so Herz, Leidenschaft, Verstand muss ja nochmal gut abgewogen werden.
Du hattest vorhin ChatGPT gesagt. Ich habe uns als Familie einen Prompt gebaut, um sozusagen unsere Werte, also Familienwerte, mal mit den Programmen zu matchen und mal zu gucken, welches Programm passt dann am besten zu unserer Familie. Ich finde, man sollte unabhängig von ChatGPT sich auf jeden Fall mit den Wahlprogrammen wirklich mal auseinandersetzen. Ich glaube, die Arbeit sollte man sich tun, um da mitreden zu können, aber auch um zu wissen, was man wirklich will. Das mal als Aufruf.
Gut, okay. Also wir hoffen einfach, wir haben ja noch ein paar Tage Zeit, bis wir alle unser Kreuzchen machen wollen, müssen, können, dürfen.
Sollen, unbedingt sollen. Also alle, genau. Ne, alle Wahlen, wählen gehen, nicht Wahlen, ja. Zur Wahlurne, würde ich sagen.
Also dürfen und sollen, finde ich in dem Fall in einer guten Balance. Also
total.
Die Freiheit wählen zu können, ist wirklich ein riesengroßes Privileg und von daher bitte unbedingt von Gebrauch machen und sagen, wofür man steht.
Gut. Ja. Wir sind sehr gespannt auf das Ergebnis am Wahlabend und wir hoffen, Doug, dass wir dich nicht erst wieder in 4 Jahren hier hören und sehen, sondern vielleicht schon früher und dann mit etwas positiveren Nachrichten. Ne? Von wegen so, keine Kindergrundsicherung, keine Familienstartzeit.
Ich bin total dafür. Auch gerne gut. Für die positiveren Nachrichten.
Okay, super.
Schön, dass
dann
du da
manifestieren wir das. Ja, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Und alle anderen hören wir in 2 Wochen wieder.
Bis dann. Genau, ich freue mich.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.